So, ich habe noch einen Schluck Wasser getrunken als Info vorneweg. Ich habe mich sehr letzte Woche über das gute Wetter gefreut. So sehr, dass ich keine Jacke angezogen habe und mich heftig erkältet habe. Also falls ich heute husten sollte während der Predigt oder mal zwischendrin was trinke, dann wisst ihr jetzt warum. In der Psychologie gibt es den sogenannten Mehr-Exposure-Effekt. Je öfter wir etwas sehen, desto vertrauter wirkt es. Und vielleicht kennt ihr das. Die Menschen, die wir jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit sehen, die kommen uns oft sympathischer rüber als die, die wir vielleicht zum allerersten Mal antreffen. Und letztes Jahr durfte ich merken, dass Jesus genau das für mich war. Einfach nur ein Mehr-Exposure-Effekt. Ich habe Lobpreis gehört, ich war im Gottesdienst, ich habe selber Gottesdienste gehalten, ich habe über ihn gesprochen, war in der jungen Gemeinde, habe gebetet, habe Bibel gelesen. Und doch war der Jesus, den ich auf diese Art und Weise gesehen habe, nicht sein Spiegelbild. Es war eine verzerrte Spiegelung, gebrochen durch das, was ich sehen wollte und das, wovor ich die Augen verschlossen habe. Ich glaubte, Jesus zu kennen, aber in Wahrheit war mein Bild unvollständig, gefiltert und teilweise einfach falsch. Was wir oft genug hören, das fühlt sich richtig an. Selbst wenn es nie überprüft wurde. Und ich musste lernen, mein Jesusbild, das war vertraut, aber es war definitiv nicht geprüft. Als ich dann eines Tages Matthäus 15 gelesen habe, blieb ich tagelang an der Stelle hängen, in der Jesus der kanaanäischen Frau begegnet. Der Jesus, von dem ich da las, das war nicht der Jesus, den ich kannte. Das war nicht der Jesus, den ich aus Predigten kannte und es war auch nicht der Jesus, der sonst immer so hervorgehoben wird. Mein Bild von ihm passte plötzlich nicht mehr. Aber genau diese Erfahrung hat mich dazu gebracht, über mein Jesusbild nochmal neu nachzudenken. Ich habe mich gefragt, woher weiß ich eigentlich, dass der Jesus, an den ich glaube, der echte Jesus ist und nicht das, was ich aus ihm gemacht habe? Aber ich möchte euch heute auch nicht in der Luft hängen lassen und deshalb lesen wir jetzt gemeinsam nochmal die Stelle, die mich dazu gebracht hat, über mein Jesusbild nachzudenken. Eine kanaanäische Frau vertraut auf Jesus. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus dieser Gegend zu ihm. Sie schrie: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie weg, denn sie schreit uns hinterher. Aber Jesus antwortete: Ich bin nur zu Israel gesandt, diese Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete: Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete: Ja, Herr, aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll dir geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Okay. Jesus ist in dieser Stelle definitiv nicht so, wie wir ihn sonst kennen. Er schweigt, er weist ab, er benutzt harte Bilder. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Stelle geht, aber für mich hat dieser Jesus überhaupt nicht ins Bild gepasst. Und das, obwohl wir uns ja eigentlich bewusst sind, dass bei Jesus nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Woher kommt es also, dass die meisten von uns sich Jesus hauptsächlich als Schwiegermutters Liebling vorstellen? Wahrscheinlich sollten wir die Frage noch etwas ausweiten. Woher kommt mein Jesusbild? Woher kommt mein Jesusbild? Im Laufe des Lebens lernen wir alle Jesus auf unterschiedliche Art und Weise kennen. Erfahren können wir von ihm in Predigten, durch Lieder, durch Gespräche mit anderen und der christlichen Kultur. Kennenlernen können wir ihn durch die Bibel, echte Begegnungen wie Gebet und eben auch unbequeme Texte. Es ist wie bei einer neuen Bekanntschaft. Oft hören wir zuerst von anderen Menschen von dieser Person, bevor wir sie wirklich kennenlernen. Und dann lernen wir sie kennen durch gemeinsame Gespräche und durch Treffen. Würden wir aber nie mit dieser Person sprechen, sondern nur über sie reden oder von anderen von ihr hören, könnten wir dann wirklich sagen, ich habe eine Beziehung mit dieser Person? Und wie schockiert wären wir vielleicht, wenn wir dann mit dieser Person sprechen und merken, Moment mal, sie ist überhaupt gar nicht, wie wir sie uns vorgestellt haben. Ich denke, niemand von uns würde so eine Beziehung mit einem anderen Menschen aufbauen. Aber wenn es um Jesus geht, dann sagen wir oft, ich glaube an Jesus. Aber eigentlich glauben wir nur an eine Version, die wir uns von ihm selbst zusammengestellt haben. Und wenn ich hier oben stehe und über das Jesusbild spreche, dann tue ich das nicht von oben herab. Denn diese Predigt, alles, was ich heute sage, ist kein fertiges Ergebnis, sondern es ist ein Weg. Es ist ein Weg, den ich selber gegangen bin und es ist ein Weg, den ich immer noch gehe. Ich spreche heute nicht darüber, weil ich fertig bin, sondern weil ich selber auch noch auf der Reise bin. Und vielleicht geht es einigen von euch ähnlich wie mir. Wir meinen, Jesus zu kennen, bis uns ein Text aus unserer Komfortzone holt. Und unabhängig davon, ob ihr ein positives, ein negatives oder ein neutral geprägtes Jesusbild habt, wir werden irritierende Stellen in der Bibel finden. Und weil unser Jesusbild eben nicht aus Gedanken, sondern aus Begegnungen entsteht, möchte ich gerne mit euch in den Text hineingehen, den ich eben gelesen habe. Denn der ehrlichste Ort, an dem wir gehen können, das ist immer der Bibeltext selber. Wie ich schon gesagt habe, der Text, der an meinem Jesusbild gerüttelt hat, das war die Begegnung mit der kanaanäischen Frau in Matthäus 15. Und für mich gehört dieser Text zu einer der irritierendsten Stellen. Nicht, weil die Frau so fordernd ist, sondern weil Jesus so abweisend ist. Eine Frau aus einem verfeindeten Volk, religiös außen vor. Und doch ist Jesus ganz bewusst dort. Er verlässt gewohntes und sicheres Gebiet und geht in feindliches Gebiet. Aber nicht zufällig, denn gerade dort wird sichtbar, wahrer Glaube wächst außerhalb der religiösen Komfortzone. Die Frau kommt, sie spricht Jesus an und er reagiert mit Schweigen. Es ist schwer auszuhalten, dieses Schweigen, aber es ist kein Desinteresse von Jesus. Es schafft Spannung und es gibt dem Raum Tiefe, damit der Glaube der Frau offengelegt werden kann. Und dann folgen Worte, die mich persönlich total schockiert haben. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und zusätzlich das harte Bild von den Kindern und den Hunden. Und doch ist das der Hund, von dem Jesus spricht, kein rohes Schimpfwort. Jesus spricht nicht von Straßenköter, sondern von Haushunden, was die ganze Situation natürlich unglaublich besser macht. Also ich würde mich richtig gut fühlen, wenn mir jemand sagt, du bist nur ein Haushund, du bist kein Straßenköter. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber er spricht so scharf und dennoch spricht er nicht verächtlich. Zarteste Milde und herbste Strenge, das scheint bei ihm zusammenzugehören. Seine Strenge dient in diesem Fall nicht der Demütigung, sondern der Seelsorge. Und dennoch habe ich mich am Ende dieses Textes gefragt, Jesus, was sollte das? Warum ignoriert ihr diese Frau, die mit ihrem Leid zu ihm kommt, um ihr dann zu sagen, hey, ich bin gar nicht für dich gesandt und ein Hund bist du auch noch. Ich konnte den Jesus nicht sympathisch finden, den ich in dieser Stelle gelesen habe. Dabei möchte ich Jesus doch so gerne sympathisch finden. Aber ein genauerer Blick auf den Kontext rund um diese Stelle zeigt, Jesus, sein Verhalten ist nicht willkürlich und schon gar nicht im luftleeren Raum. Ich sage nochmal Vers 24, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesus' Auftrag war klar, zuerst nur Israel. Er kam, um das Volk Gottes zu lehren, zu heilen und zu retten. Erst später, nach seinem Tod, seiner Auferstehung, da wird er universal. Vergleich dazu Matthäus 28, Vers 19. Jesus spricht mit seinen Jüngern und sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Er richtet sich an alle Völker, aber nicht von Anfang an. Die Begegnung mit der kanaanäischen Frau ist deshalb so bemerkenswert, weil sie erstmals ein kleiner Vorgeschmack auf Jesus' Universalität ist. Obwohl sie aus einem verfeindeten Volk stammt, erkennt Jesus ihren Glauben an und ihr Glaube wird belohnt. Sein zunächst zurückhaltendes, fast strenges, für mich schon eher abfälliges Verhalten erklärt sich einfach aus der Ordnung seines Auftrages. Schritt für Schritt, systematisch, in der Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Entscheidend ist an der Stelle aber nicht nur, was Jesus tut, was er vielleicht zunächst nicht tut und was er sagt, sondern wie die Frau antwortet. Und die Frau antwortet nicht trotzig, sie fordert keine Sonderbehandlung, sondern sie akzeptiert die Ordnung. Ja, Israel zuerst. Aber sie hält sich am Überfluss Gottes fest. Ja, Herr, aber auch die Hunde essen von den Krümeln. Das ist kühner, intelligenter Glaube. An Jesus festzuhalten, auch weil sein Handeln vielleicht nicht nachvollziehbar ist. Und in dem Moment geschieht der Wendepunkt. Jesus wendet sich der Frau zu, aber nicht, weil er sich von ihr hat überreden lassen oder weil er seine Sendung vergisst, sondern weil ihr Glaube echt ist. Er sagt nicht, Frau, deine Hartnäckigkeit ist bewundernswert und dein Leid ist so groß. Er sagt, dein Glaube ist groß. Jesus bleibt nicht starr, er ist eine lebendige Person in Beziehung. Seine Strenge bringt Glaube hervor und seine Distanz schafft Nähe. Und je länger ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, ihn nachgelesen habe und viele Leute dazu belöchert habe, desto weniger ging es mir darum, Jesus' Verhalten zu erklären und desto mehr ging es mir darum, mein eigenes Bild von Jesus nochmal neu zu hinterfragen. Womit wir wieder beim Thema vom Anfang wären. Hier schließt sich der Kreis. Jeder von uns ist anders geprägt. Jeder von uns bringt ein anderes Bild von Jesus mit. Und manchmal stoßen wir einfach auf Stellen, die nicht passen. Und da stellen sich Fragen wie, wo lege ich Jesus fest? Wo lasse ich Jesus nicht größer sein als meine Vorstellungen? Welche Texte übergehe ich vielleicht, weil sie nicht zu meinen Vorstellungen passen? Begegne ich im Gebet und in der Hoffnung, die ich auf ihn setze, die Erwartungen, die ich an ihn habe, dem echten Jesus oder dem, der meine Vorstellungen am besten erfüllt? Und die schwerste Frage von allen, sind wir bereit, einen Jesus zu akzeptieren, der anders handelt? Wir tendieren dazu, Jesus unseren eigenen Gedanken anzupassen, anstatt unsere Gedanken an Jesus auszurichten. Die Konsequenz ist, dass unser Verständnis von Jesus zu klein bleibt, eingesperrt in den Grenzen dessen, was wir für denkbar halten. Falsche Lehrer verstärken dieses Problem, indem sie gezielt Meinungen und Sympathie für sich gewinnen. Wer das Wort der Wahrheit nicht kennt, der läuft Gefahr, ihre Behauptungen als Wahrheit zu akzeptieren. Und ein weiterer kritischer Punkt: Viele von uns lassen offene Fragen zu Jesus unbeantwortet in der Schwebe. Anstatt direkt zur Bibel zu gehen und für Klarheit zu sorgen, das führt dazu, dass provisorische Missverständnisse zu verfestigten Überzeugungen werden. Wenn wir an falschen Bildern festhalten, dann verlieren wir das, was uns aus unserer begrenzten Welt hinausreißen kann. Und vielleicht hat der ein oder andere gehofft, dass ich jetzt hier vorne stehe mit der Lösung, mit dem Jesusbild, an das wir gelingsicher glauben können. Aber das habe ich nicht. Und es steht mir auch nicht zu. Aber ich möchte euch einladen. Lasst uns Jesus kennenlernen, wie er ist. Texte aushalten, die uns irritieren und auf Beziehung anstatt auf Projektion setzen. Ich glaube fest daran, dass der Jesus der Bibel zwar manchmal unbequemer ist als der Jesus, den wir uns vorstellen, aber ich glaube auch, dass er größer, echter und barmherziger ist. Aber wie kann ich denn nun mein Jesusbild aufbauen? Wie kann ich es prüfen und wie kann ich es vielleicht auch bestätigen lassen? 2 gelingsichere Wege möchte ich euch mit auf den Weg geben. Bibel lesen und beten. Oder kurz gesagt, eine Beziehung aufbauen. Natürlich kann es hilfreich sein, in Gottesdienste zu gehen, über Jesus zu sprechen oder auf anderen Wegen ihn kennenzulernen. Aber wirklich ungefiltert können wir ihn nur durch die ersten 2 Möglichkeiten entdecken. Und dabei möchte ich uns ermutigen, nicht davor zurückzuschrecken, wenn uns etwas irritiert. Denn Jesus versteckt sich nicht. Und der Heilige Geist, der in uns lebt, er möchte uns die Wahrheit zeigen, die unsere angelernten Muster uns verdecken. Wenn wir jemanden kennen, wenn wir jemanden wirklich kennen und eine Beziehung zu dieser Person haben, dann ist es egal, was andere Menschen über diese Person sagen. Denn wir können differenzieren zwischen Wahrheit und Verzerrung. Und ich wünsche uns, dass uns das auch mit Jesus gelingt. Amen.